Autorenfilm.
Es ist der 1. Dezember 2021. Hier ist Fest und Flauschig bei Spotify.
Hallo, ihr schönen fremden Menschen da draußen.
Hallo, aber auch alle bekannten Menschen, die wir schon kennen, mit denen wir schon Insta-DMs ausgetauscht haben, die auf unserer Seite sind. Hey, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Es ist die Mittwochs-Boomer-Cringe-Ausgabe in der Kalenderwoche 48, KW 48. Olli, heute ist das erste Türchen am Adventskalender zu öffnen. Heute gibt's deinen Spotify-Adventskalender und Fest und Flauschig, also die also Olli Schulz-Booster heute.
Heute ist extra. Der große Beginn meines Adventskalenders. Ich kann gleich mal zu Beginn sagen, ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite, auch für an unsere Hörer natürlich. Ich habe mehrere Anfragen bekommen, ob der diesmal familiengerecht sein wird, der Kalender. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Es wird ein paar merkwürdige Situationen für Kinder geben, wenn sie diese also Geschichten hören, die nur Erwachsene verstehen. Aber ich werde versuchen, soweit es geht, auf Fäkal-Humor zu verzichten. Außer bei einer Folge, da kann ich jetzt schon mal drauf hinweisen, die wird heißen die Dirty 30. Da würde ich also erstmal vielleicht vorhören. Ansonsten sind das echt Geschichten auch für Kinder, kann man so sagen. Ja,
ja, schön. Ja. Schon direkt zu Beginn, kleiner Tipp. Kleiner Hörtipp, also bei Spotify. Aber Olli, wir haben eigentlich viel zu besprechen heute.
Es gibt so viel. Wir haben richtig tagesaktuelle. Wir können wahrscheinlich eine richtig volle Sonntagssendung machen, wären wir nicht so müde. Aber es ist einiges los. Natürlich schlechte Stimmung da draußen. Aber wir haben uns dran gewöhnt. Ich werde das nicht groß thematisieren heute. Wir haben in der letzten Sendung unseren Unmut über viele Sachen ausgesprochen. Jetzt geht's mal wieder auch um Gossip. Ich wollte dich fragen, Jan, kommst du mit zu mir zu OnlyFans und machst du mir so einen Fake-Account, dass ich damit ja... Also wollen wir selber auch da machen?
Wollen wir nicht gemeinsam einen Fake-Account aufmachen, damit wir uns die Insta, die Onlyfans-Sachen angucken können, die Laura Müller und der Wendler posten? Das ist eigentlich, ich kann jetzt eine halbe Stunde anfangen, darüber zu reden und alleine sich vorzustellen, wie er sie die letzten Monate bequatscht haben muss, ja, damit sie diesen Sex-Scheiß jetzt mitmacht und da irgendwie ihren Arsch in die Kamera hält. Und wie geil auch, dass das Geschäftskonzept Versandhandel für Endzeitartikel von einem Rechtsextrem...
es ist so witzig einfach. Also es ist jetzt schon seit ein paar Tagen in den News, muss man sagen, es ist die Mittwochssendung. Wir senden Montagabend, nehmen wir gerade auf, jetzt gerade ist es aktuell. Sie schminkt sich auch auf dem Foto. Sie sieht unglücklich aus. Sie sieht aus wie jemand, der erpresst wird, der das machen muss. Wäre es nicht so traurig, könnte ich jetzt viele fiese Witzchen darüber machen. Aber man denkt ja auch immer dran, es ist ein junges Mädchen, die sich da früh reingewagt hat und wirklich auch den bösesten Teufel geraten ist.
Aber das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich, man hat ja wirklich jetzt schon fast kommen sehen und es war immer schon ein bisschen schwierig, wenn er seine Rechtsextremen irgendwie der Gaskocher für einen Bunkerartikel für 500 Euro oder irgendwie im Kompakt versandt, wenn er das versucht hat, über seine Schlager-Insta-Seiten da Gewinn bringt, noch anzupreisen mit irgendwie bezahlte Werbung, da hat man ihr schon angemerkt, dass sie irgendwie nicht so richtig happy ist mit diesem Lebenskonzept.
Nee, sie sieht auch wirklich gequält aus. Sie hat auch diese Ansage zu OnlyFans so halb aufgenommen, das bricht dann so ab, die Story. Eigentlich müsste es noch weitergehen, hat sie wahrscheinlich einen Heulkrampf gekriegt. Es ist alles, aber kein, sorry, ihr Mann ist unterstützt so rechtsextreme, völlig wahnsinnige Theorien und sie unterstützt das einfach. Und
aber kann man da nicht, muss man da nicht auch sagen, eine Handreichung oder ein Ausstiegsprogramm aus dieser Wendlerwelt, das muss doch irgendeinen Weg da rausgehen.
Ich habe sie angeschrieben über Insta, es kam nichts zurück. Es kam nicht zurück. Ich hatte, stell mir vor, wirklich, es geht ja gar nicht darum, ich hätte sie zu mir geholt vielleicht. Die hätte auf einmal ein unheimlich gutes Indie-Rock-Wissen. Die wird auf einmal jetzt, also ich meine, wenn die da rausgekommen wäre und muss für einen Wendler die Wohnung da irgendwie wahrscheinlich echt bald den Arsch hinhalten, so auf gut Deutsch.
Es ist ja, warum gehst du denn sonst bitte zu OnlyFans? Und ich habe mich damals schon gewundert, als der
Wendler... Aber wird dann nur... ist das also Voraussetzung, dass man bumst bei OnlyFans?
Nein, ich glaube, man kann da so erotische... Posen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich war noch wirklich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich war wirklich schon an vielen Orten im Internet, aber bei OnlyFans war ich echt noch nicht.
Ich war auch noch nicht bei OnlyFans, Hand auf Herz, keine Lust, ich bin zu faul, mir dann auch nur so einen Account oder irgendwie zu holen,
weißt du,
weil du musst ja gleich immer Kreditkarte
wie so ein bisschen oder irgendwas angeben. Wir sind so ein bisschen so wie Rotlichtfans aus den 70er Jahren, die sagen ja früher, als wir noch irgendwie die alten Zuhälter, mit denen immer noch per Du war, und jetzt sind aber die Albaner und die Libanesen, jetzt gehen wir da gar nicht mehr hin, aber früher, da war das noch richtig. So ein bisschen bin ich mit dem Internet. So ähnlich, also ein ähnliches Verhältnis wie so ein alter Hamburger zur Reeperbahn habe ich zum Internet. Ich kenne auch die alten, wo man noch wirklich stundenlang warten musste, bis überhaupt irgendwas Erotisches runtergeladen wurde überhaupt. Und man dabei noch irgendwie dieses Pfeifen vom Modem im Ohr hatte.
Wir sind halt Typen, die auch mit unglaubliche Überwindung die Herbertstraße zu durchqueren. So mit 16, als man so mit Freunden da war. Und so, ey, lass mal durch die Herbertstraße gehen. Also so ein Schamgefühl auch ganz früh gehabt, bis ich dann angefangen habe zu arbeiten irgendwann auf dem Kiez. Aber also so mit 15, 16 sind wir auf den Kiez gegangen und dann war das fast schon eine Mutprobe, mal durch die Herbertstraße. Ja. Das halt, also ich bin dann dadurch gelaufen, ohne mir die Frauen in den Scheiben anzugucken. Das erste Mal mit 15 oder 16 mit so Leuten aus meiner Klasse, weil natürlich macht man das auch als Mutprobe, weil es ist ja die Rotlicht und ähnliches. Und dann bin ich durchgelaufen, habe mir nichts angeguckt und bin so gerade gegangen, völlig verklemmt, aber habe dann mit auch sagen, ja, wir sind da durchgelaufen, war mega cool alles.
Ja, und diese Verklemmung, die hat man heute, wenn man bei OnlyFans vorm Rechner sitzt, nur ganz kurz. Und dann kann man da einfach als anonymer Zuschauer gucken, was Laura Müller und Michael Wendler veranstalten. Es ist wirklich, es ist wirklich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und ich habe mir schon in den blumigsten Bildern ausgemalt, wie die letzten Monate da abgelaufen sind. Es waren ja irgendwann auch mal die Kontoauszüge von Michael Wendler auf irgendeinem schwarzen Server, die man dann sich irgendwie. Es ist, also, und der Typ ist offensichtlich so schmerzfrei, dass ihm das einfach überhaupt vollkommen scheißegal ist. Und es ist wirklich dramatisch eigentlich, dass man da nicht helfen kann und irgendwie. Dann doch zum Witze machen, verdammt ist. Aber was willst du sonst damit machen? Natürlich ist das total tragisch.
Man kann es ignorieren, weil es ein völlig hätte der nicht diese komischen, abwegigen Sachen alle gemacht, würde kein Schwanz mehr über den reden und auch keine Schwänzin. Also niemand würde mehr sich über Michael Wendler. Eigentlich ist der nur interessant dadurch, dass der diese Irrwege einschlägt und dass man einfach auch Schadenfreude nun mal auch ein deutscher Ausdruck ist. Und man sich, ich finde es besser, wenn man sich darüber lustig macht, als über viele andere Sachen, weil er das einfach auch anbietet. Er will ja in der Öffentlichkeit sein und man kann jetzt sagen, was man will. Er hätte lange schon irgendwann, wenn es ein kluger Typ wäre, da also einen Schlussstrich gezogen mit dieser ganzen Scheiße. Aber der wird ja immer schlimmer. Nee, also Witze machen oder ignorieren. Ja.
Ich habe einen kleinen, mal was ganz anderes.
Und was, ja, ich habe auch noch ein paar ganz. Es ist nämlich der erste Advent, Jan. Da wollte ich mal ganz kurz,
bevor der erste Advent war am Sonntag.
Der war schon, genau. Und da habe ich gerade, nämlich auf Vorbereitung auf die Sendung, eine Anfrage bekommen von einem Hörer, der wollte von uns wissen, hatte eine Boomer-Cringe-Frage. Warte mal, ich spule mal vor.
Ich schicke dir verschneite Grüße. Ich habe eine kurze Frage für eine schöne Boomer-Cringe-Folge. Die habt ihr entweder ganz schnell beantwortet oder ihr diskutiert darüber eine Stunde. Was für ein Adventskranz-Typ bist du? Bist du der Adventskranz-Typ, der die Kerze, die eine anzündet und dann die zweite und dann die dritte und die anderen müssen immer jungfräulich sozusagen bleiben und dürfen nicht angezündet werden? Und zweite Version dann, wenn die erste dann am vierten Advent schon fast abgebrannt ist, packst du eine neue rein oder muss die aufgespart werden bis Weihnachten und dann zündest du sie doch nicht?
Ja, das ist also die Frage. Ist eine gute Frage, finde ich. Ja. Was für ein Adventskranztyp bist du?
Also ich würde erstmal sagen, ich bin der Adventskranztyp, dem am zweiten Advent einfällt, das ist scheiße, ich habe gar keinen Adventskranz. Ja. Das, so, dass ich das Kerz...
Das so am ersten, wollte ich auch gerade sagen.
Am ersten denke ich, ah fuck, irgendwann, ach ja, stimmt, Adventskranz. Dann kaufe ich, weil ich dann denke, am ersten kaufe ich mir jetzt keinen und ich baue auch keinen jetzt. Dann überlegt man, ob man noch irgendwas im Keller oder irgendwie auf einer ganz in einem merkwürdigen Wandschrank hat, den man ein Jahr nicht aufgemacht hat, wo auch der Tannenbaumständer drin ist und das Raclette und so. Dann denkt man aber, nee, da ist nichts mehr drin oder wenn, dann nadelt der und so. Und dann gehe ich meistens für den zweiten Advent einen Kranz kaufen und dann sind mir die Kerzen eigentlich, der Abbrennstatus der Kerzen eigentlich relativ scheißegal. Ich bin auch skrupellos, dann neue jungfräuliche Kerzen nachzuladen.
Ja, ich bin der Adventskranz-Typ, der das steht und fällt mit privaten Zustand bei mir, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht, weil wenn ich alleine bin, dann gibt es keinen Adventskranz. Ich habe mir noch nie alleine, also in Zeiten, wo ich Weihnachten allein verbracht habe, mir einen Adventskranz gekauft. Also immer ist der Partner dafür, die Partnerin dafür zuständig.
Ah, okay. Und wie sieht es sonst auch mit Weihnachtsdekoration in deiner sehr geräumigen, zweietagigen Jugendstilwohnung?
Wenig, aber einen Süßigkeiten-Teller gibt es immer, aber der ist auch außerhalb von Weihnachten eigentlich immer da.
Ich habe mir ja dieses Jahr extra schon im Oktober Dominosteine gekauft, weil ich immer an Weihnachten kurz vorher denke, wir brauchen noch dringend Dominosteine, scheiße, ich habe keine Dominosteine. Und dann sind die alle schon ausverkauft und jetzt liegen da ganz viele Dominosteine in meinem Schrank rum und ich habe die wirklich noch keinen einzigen von meinen unsagbar, bestimmt, ich würde sagen, bestimmt 500 Dominosteine habe ich gekauft. Ich habe noch keinen gegessen. Ich, selbst wenn ich jetzt anfangen würde, die zu essen, würde ich so viel Dominosteine am Tag essen, dass es sehr ungesund ist.
Ist ja auch noch keine weihnachtliche Stimmung.
Nee. Aber
kommt vielleicht jetzt mit meinem Adventskalender ein bisschen.
Eine sehr interessante Frage. Vielen Dank, unbekannterweise, lieber Zuhörer, aber relativ schnell beantwortet. Da kann man keine Stunde drüber diskutieren. Ich finde Weihnachtsdeko super und ich fahre auch jedes Jahr immer auf den Weihnachtsmarkt in Köln und kaufe mir irgendwie so einen schönen
So ein Weihnachtsmann, der an einer Tür, der nach oben klettert, so nach, weißt du, in so einem Seil, der so da so leuchtet nachts,
ja,
und gerade aufs Dach klettert.
Oder wie diese perversen Schweine, die es in jeder Stadt gibt, die irgendwie so eine Schaufensterpuppe so an den Balkon machen, dass im Halbdunkel denkt, da hat sich einer gerade umgebracht. Weißt du, es gibt doch in jeder Stadt irgendeine so eine Straße von irgendeinem komischen Alternativen, der sich da den Spaß draus macht, einfach so eine Schaufensterpuppe anzuziehen. Ziehen und dann an einem Seil vom Balkon zu hängen und an Weihnachten ist da einfach eine Mütze drauf und man erschreckt sich eigentlich jedes Mal, obwohl man eigentlich schon seit Jahren weiß, dass da an Weihnachten wieder diese scheiß gruselige Puppe vom Balkon baumelt. Jedes Jahr erschreckt man sich. Ich wollte eigentlich einen kleinen Musiktipp, weil ich habe einen tollen Film gesehen bei Netflix tatsächlich, und zwar das Regiedebüt von Lin-Manuel Miranda, der Macher von Hamilton, ist musikalisch, sag ich dir direkt vorweg, nichts für dich, es ist ein kompletter Musical-Film und ich habe es erst hinterher verstanden, Andrew Garfield spielt Johnny Larson, das ist der ein junger Autor, der in den 90er Jahren das Musical Rent geschrieben hat, 3 Musicals geschrieben und der ist auch super tragisch, erzählt die Geschichte von dessen kreativen Prozess und sehr viel Schmerz und sehr viel New York und kein Geld und so ein bisschen der frühe Olli Schulz, würde ich sagen, also schon vom Lebensmodell. Und dann ist wirklich das Tragische passiert. Er hat diesen Riesenhit, nämlich das Musical Rent, das so ab Anfang der 90er Jahre, das läuft dann 15 Jahre, läuft das am Broadway und so, hat vorher nie ein Broadway-Stück gespielt. Und am Abend vor der Premiere stirbt er an einem Aneurysma im Herzen. Also er hat alles fertig gemacht, alles geprobt, alles fertig und am nächsten Tag sollte die Premiere sein und dann stirbt er einfach am Abend, im Alter von 35 Jahren, muss man mal sagen. Ist wirklich eine total tragische Geschichte und ein ganz, ganz toller Film. Ich finde ihn sehr gut. Tick, Tick, Boom heißt der und davon packe ich direkt mal auf die Fidi und Bumsi Playlist den Song Louder Than Words. Es ist wirklich Hardcore-Musical der 90er Jahre. Es ist nicht für jeden, aber es ist ein bisschen wie wenn du irgendwelche komischen wo man denkt, Gitarristen von einer amerikanischen Heavy-Metal-Band, die überraschenderweise einen deutschen Namen haben. Und dann sagst du immer, ja, das ist Winfried Schittka, der war irgendwie am Bass beim Metal-Groove und hat dann später mit Lemmy von Motorhead irgendwie dann einen Headshop aufgemacht und Harley-Davidsons verkauft. Und der war aber auch bei den Scorpions mal irgendwie Backing-Vocals und so. Und so ist das für mich, wenn ich solche Sachen auf die Liste tue. Louder Than Words, und zwar aus der Originalversion von Tick, Tick, Boom. Und der Film ist wirklich sehr zu empfehlen, heißt auch Tick, Tick, Boom. Jonathan Larson ist der Macher. Eine ganz tragische Geschichte. Also super traurig. Und zum Glück ist die Musik so furchtbar, dass man nicht traurig genug sein kann. Dass man seine Tränen nicht spürt.
Dann packe ich auch noch einen Song drauf. Und zwar hat Kleber ein neues Lied veröffentlicht, was ich eben gerade vor der Sendung gehört habe. Mhm. Und das Lied heißt Irgendland. Das ist wunderschön.
Das hat mich am Arsch gerade. Entschuldigung.
Und ich, genau, Jan kratzt sich am Arsch, während ich dieses Lied noch auf die Liste mitpacke, was ihr euch unbedingt anhören solltet von Kleve. Mit der habe ich einige Konzerte zusammengespielt, die letzten Sommer. Das war schön. Da war mal ganz kurz so ein paar Tage die Welt weg von Corona und so. Ich hoffe, das ist bald wieder so. Kleve mit Irgendland, hört euch das mal an. Und Jan, ich sag's dir ganz ehrlich, ne, momentan du hast mich auch gerade dabei erwischt, die Beatles-Doku auf Disney, du hast sie jetzt auch angefangen und ich bin gerade in so einem Zustand nach diesen ganzen neuen Virusmutanten und allem, was los ist und allen schlechten Nachrichten und die Stimmung momentan nicht besser sind und die Aussichten nicht besser werden, könnte ich eigentlich den ganzen Tag in einer abgedunkelten Wohnung auf einem großen Fernseher diese Beatles-Dokus gucken und möchte einfach Teil dieser Welt sein und möchte einfach nicht, dass es aufhört. Es ist so eine schöne, es ist eine Sensation, diese Aufnahmen zur vorletzten Platte der Beatles, muss man sagen, die aber erst als letztes rausgekommen sind und es ist eine andere Zeit, es ist so viel anderes, es ist so faszinierend. Es passiert eigentlich nicht viel, kann man sagen. Außer, dass du dabei zuguckst, wie sie die Songs arrangieren und auch viel Dünnsinn reden. So. Aber man liebt es, sich anzugucken.
Ja, man ist wirklich live im Proberaum bei den Beatles mit dabei, beziehungsweise dann in den Apple Studios oder am Anfang im Fernsehstudio. Ja. Und mir war das gar nicht klar, dass so Songs wie Let It Be oder Get Back dass die wirklich innerhalb von so kurzer Zeit auf
11 Tage oder so.
In 11 Tagen haben die einfach Let It Be, Get Back, When My Guitar Gently Weeps
Nee, ich meine,
das ist vom Weißen Album.
Unglaublich. Wie Paul McCartney da sitzt und auf diesem einen Riff Get Back jammt und daneben sitzt Ringo Gähnt die ganze Zeit und George Harrison, der sowieso kurz mal ausgestiegen ist, der war damals auf seinem spirituellen Trip. Und jammt das und du bist damit live dabei. Das haben die aufgenommen, wie Get Back geschrieben wurde. Und man muss sagen, Paul McCartney hält den ganzen Laden zusammen.
Gruppendynamik-Theorie, ich habe jetzt 2 Folgen gesehen. Ich glaube, Paul McCartney und Ringo. Ringo ist gruppendynamisch nicht zu unterschätzen als Ruhepol. Nee. Der war immer morgens als Erster da. Erst als der Ringo, die Filmemacher. Und eine Stunde später kam dann Paul mit Linda zusammen. Dann kam irgendwann, wenn er nicht gerade angepisst war, George. Und John kam eigentlich immer zu spät
und immer mit Yoko Ono. Und es ist wieder so, es stimmt einfach. Was ist der Grund, warum die ganze Zeit neben ihm sitzen muss? Und man will, es geht gar nicht darum, aber es würde jedem nerven. Auch in einer Frauenband, wenn die eine auf einmal ihren Boyfriend mitbringt, schwöre ich dir, sind die anderen auch genervt, wenn der immer daneben sitzt. Das ist jetzt kein Mann-Frauen. Es geht einfach darum, wenn du deinen Partner mitnimmst und der sitzt die ganze Zeit neben dir, wenn du im kreativen Prozess mit deinen Bandmitgliedern bist, das ist doch die Hölle, ey, ganz ehrlich.
Also wirklich. Und hat aber auch so eine merkwürdige Energie, dass wenn sie dann was sagt, sind es immer so merkwürdige Wiederholungen und dann ist so viel sehr nah an John dran. Es ist wirklich wahnsinnig spannend, sich das anzuschauen. Und es ist eigentlich eine total beruhigende Dokumentation, die, ich finde, man kann ihr natürlich vorwerfen, dass sie ein bisschen lang ist, aber man schaut
sich das nicht, für mich ist es nicht.
Nee, man schaut sich das nicht an wie eine Doku, wo man denkt, da muss jetzt was viel passieren, sondern du bist einfach wirklich mit denen im Proberaum. Und das ist schon faszinierend, dass das so lange rumlag. Und diese wahnsinnige Qualität der Bildaufnahmen.
Ja, das wurde ja alles restauriert, wie lange daran gearbeitet wurde, das alles und das auch zusammenzustellen. Peter Jackson hat das gemacht. Das war mir vorher gar nicht klar, dass der auch so ein riesen Beatles-Fan ist. Aber das ist wirklich gerade das Allerbeste. Ich habe den dritten Teil noch vor mir. Nochmal 2,5 Stunden.
Ja, ich habe gestern den zweiten Teil gesehen und das ging wirklich dann, kennst du diesen Moment, wenn man eigentlich müde ist und ins Bett möchte, man liegt dann auf dem Sofa, aber in so einer gemütlichen Position, dass man denkt, oh, jetzt schlaf, egal, wenn ich jetzt mal kurz einschlafe, ich stehe jetzt aber nicht auf und gehe ins Bett. Und da habe ich einfach die Beatles-Doku so lange geguckt, bis zu Ende war, bis irgendwie 1:30 Uhr nachts war. Und es ist wirklich, auch das muss man mal sagen, was das für unglaubliche Sänger waren. Du siehst dann kein einziges Mal, wie Paul McCartney seine Stimmbänder aufwärmt oder irgendwelche Gesangsübungen macht oder in Schläuche pustet.
Wie viel die rauchen
und was für eine schlechte Haut und was für schlechte Zähne die haben. Nee, Paul hat keine schlechten Zähne, aber John und George haben schon wahnsinnig schlechte Zähne.
Ja.
Und zwar mit Ende 20.
Ich nehme auch an, dass zu der Zeit der ein oder andere Joint geraucht wurde. Die haben so dicke Froschaugen teilweise. Also wirklich.
Also Ringo ist auf jeden Fall die ganze Zeit ziemlich breit. Also ich bin ziemlich sicher.
Also ich meine, das ist ja auch in der Biografie überall erfasst, dass die auch LSD und alles Mögliche mal genommen haben. Und auch in Hamburg in der Zeit, die sind ja in Hamburg nun mal als Band gereift, da einiges erlebt haben. Aber trotzdem, they always had their shit together. Das, was für Genies das einfach sind. Ey.
Ja, aber Paul hatte schon sein Shit together. Also ohne Paul wäre da gar nichts mehr gelaufen. Und der hat auch einen ganz tollen diplomatischen Ton. Also da habe ich wirklich...
Ich habe mich teilweise
wirklich wiedererkannt. Will jetzt hier keine Genie-Vergleiche, aber diesen diplomatischen Ton, den kenne ich hier auch von mir manchmal. Ja?
Und die Genialität von John Lennon.
Die erkenne ich an dir dann oft. Nur uns fehlen einfach die mysteriösen Sexmonster an der Seite. Stell mal vor, wir würden jetzt auch irgendwie so Frauen kennenlernen. Sag, ja, ich mach Podcast nur noch, wenn er oder Männer meinetwegen auch. Mhm. Das ist mein neuer Lebenspartner, das ist mein Energy-Tier und der sitzt jetzt immer mit dabei.
Und wenn ich jetzt doch noch mit Joey Kelly zusammenkomme und nur noch wir zu zweit auftreten, bis ans andere Leben, wie Siegfried und Roy, Olli und Joey.
Der sagt aber nie was. Der sitzt immer nur neben dir und guckt in die Kamera und kämmt sein Haar. Sein engelsgleiches Kelly-Haar.
Ich habe Joey Kelly jetzt 2-mal getroffen. Ich kann die Geschichte noch einmal kurz aufwärmen, weil die Leute wollen unterhalten werden. Ja. 2-mal. Einmal im Flugzeug und einmal am Hamburger Atlantik-Hotel. Beide Male habe ich ihm erzählt, dass ich bald mit Sport anfangen will. Und er meinte, du musst ruhig anfangen, du musst erstmal mit, wenn du nicht laufen kannst, dann musst du auf alle Fälle gehen. Beim Joggen ist es wichtig, dass du nicht stoppst. Und hat mir Tipps gegeben, meinte, hey, gib mir deine Nummer. Ich habe Bock, dass wir beide, dass ich dich mal ein bisschen fit mache. Ich so, alles klar, Joey, ich bin am Start. Mhm. Und dann habe ich nochmal irgendwo am Flughafen, da hatte er das Buch, 3 Jahre bevor es rauskam, schon mit Till Lindemann in der Wildnis, wie sie irgendwie Bären mit dem Mund irgendwie zerlegt haben und ähnliches. Und hat mir das stolz gezeigt und meinte wieder, wir machen das. Und dann habe ich hier in der Sendung erzählt, Jerry Kelly ist mein Krafttier. Der holt mich raus und macht mich zum Marathonmann. Mhm. Und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Und jetzt habe ich gesehen, dass Jerry Kelly mit dem großen alten Wagen nämlich nochmal auf Tour geht jetzt, mit dem Kelly-Bus.
Den haben sie restauriert, den Kelly-Bus sehr aufwendig, wo sehr viel, also auch unschöne Dinge sind im Kelly-Bus passiert.
Und jetzt geht die Story weiter. Mhm. Jetzt kriegt er diese Nachricht und Jerry Kelly tut es so leid, dass er mir bis ans Ende seines Lebens nicht mehr von der Seite weicht, weil er Schuldgefühle hat, weil er buddhistischer Mönch geworden ist oder ähnliches und sein Karma reinigen will. Und das kann er nur, wenn er an meiner Seite ist.
Ja, und dann macht er im Motel One in Berlin, macht er dann so ein Sleep-In. Einfach Joey und du in so einem kleinen Motel One-Bett.
Genau, in so einem Bett und eröffnen da unsere neue Zusammenarbeit, die ab jetzt lebenslang gilt.
Und die Presse darf vorbeikommen. Dann kommt einer vom Tagesspiegel, ein freier Journalist. Und dann gibt es eine kleine Meldung am nächsten Tag und dann ist das Sleep-In auch schon beendet. Das war ja auch eine andere Zeit.
Für einen Tag vielleicht mal Corona vergessen, weil wir in den Schlagzeilen sind.
Ja, ich habe noch eine Nachricht bekommen von einem Feuerwehrmann von der Kölner Feuerwehr, der sich sehr gefreut hat, dass ich in der letzten Sendung erwähnt habe, dass ich das ganz toll finde, dass die Feuerwehr einfach nur in Köln-Ehrenfeld, als die Astrid-Lindgren-Schule brannte, dass sie einfach nur über die Straße mussten, im Pyjama über die Straße mussten. Er hat gesagt, vielen Dank, liebe Grüße auch an alle und an alle Feuerwehrleute. Aber er hat mich korrigiert, weil zu dem Zeitpunkt, als die Astrid-Lindgren-Schule brannte, waren die schon komplett bei einem anderen Einsatz, bei einem Paralleleinsatz, sodass die ersteintreffenden Kräfte nicht die von der Feuerwache Ehrenfeld war, die wirklich auf der anderen Straßenseite ist, sondern aus Köln-Lindenthal. Ist das nicht schrecklich? Da hast du schon mal einmal
eine große Möglichkeit,
wo du in ein Haus schon hinlaufen kannst als Feuerwehrmann. Einmal!
Ja.
Und dann bist du gerade auf einem anderen Einsatz. Ist eh nervig. Als Feuerwehrmann, das wäre nichts für mich.
Aber ist da nicht, wenn die auf einem anderen Einsatz sind, ist da nicht immer einer, muss immer da bleiben mit dem Schlauch, mit dem Ersatzschlauch in der Wache? Der hätte doch wenigstens rüberlaufen können. Oder war dann gar keiner da?
Die waren alle in Köln-Lindenthal und haben von irgendeiner reichen Witwe die Villa gelöscht, währenddessen an einer anderen Stelle in ihrem eigentlichen Stadtteil eine Schule brannt. Und wenn eine brennende Schule ist, ja wirklich eigentlich der Traum eines jeden Feuerwehrmanns. Dafür machst du es doch eigentlich. Wegen Extrabreit, hurra, hurra, die Schule brennt, hast du angefangen und jetzt brennt die Schule und du bist in fucking Köln-Lindenthal. Und musste erstmal 5 Minuten hinfahren. Oder woanders. Nee, die waren woanders. Und aus Lindenthal, die versnoppt, das ist noch viel schlimmer. Die Snob-Kollegen, Lindenthal, das ist ja die Reichen. Die brauchen ja im Grunde genommen, da lassen die einfach brennen. Oder die Häuser brennen gar nicht, weil die aus purem Gold sind in Köln-Lindenthal. Ja. Die Köln-Lindenthaler Feuerwehr hat nie was zu tun. Und die Ehrenfelder, die Arbeiterfeuerwehr. Und da brennt es wirklich im Arbeiterstadtteil. Und da kannst du nicht selber ran, weil du vielleicht irgendwie gerade ein Katzenbaby retten möchtest, musst oder sowas aus dem Gulli. Und dann kommen die Lindenthaler Snobs mit ihren Scheiß Maybach
mit der goldenen Leiter.
Genau. Hey Leute, wir haben so viel Geld. Bei uns brennt das so selten, weil wir haben hier massive Häuser. Wir machen die Drehleiter aus Gold. Aber Chef, die schmilzt
und die verschenken Feuer. Noch die teure Lindschokolade an die Kinder, die drumherum stehen.
Genau. Ja, und dann durften die ihren Felder nicht. Ey, warum gibt's nicht eigentlich? Nee, nochmal ganz von Anfang. Erstmal belastend, wenn du in einem Job bist, wo du Notdienst hast, wo es klingeln kann und du musst raus. Aber ich würde sagen, wenn es sowas wie einen Podcast-Notdienst gibt, dann würde ich mich das schon
anstellen.
Ja, wir sind erfahren genug, dass wir mit relativer Ruhe, ohne in Panik zu verfallen, einen Notpodcast machen können. Haben wir auch gemacht, als Corona letztes Jahr war, da sind wir wirklich in Notmodus. Da sind wir an der Stange runtergerutscht bei Spotify aus dem 23. Stock in Manhattan und dann sind wir da unten gelandet und haben schnell einen Notpodcast gemacht. Und
Podcast-Alarm. Aber müssten wir das jetzt nicht wieder machen, wenn die Inzidenzen jetzt eigentlich viel höher sind, aber nicht ein Lockdown mehr stattfindet?
Ja, aber ich kann Corona einfach, ich ertrage es nicht mehr.
Nee, ich auch nicht.
Ist mir auch scheißegal. Und ich bin jetzt wirklich im absoluten Steinzeitenmodus. Solange der engere Kreis um mich herum geschützt ist, ist mir der ganze andere Bums fick egal. Ehrlich. Mhm. Ich schicke immer nur irgendwie Süßigkeiten an die mir naheliegenden Krankenhäuser. Und sagt immer hier, ey Leute, haltet durch und so. Ich klatsch abends auf dem Balkon und tu mein Möglichstes, um dass das nicht vergessen wird. Aber ey, das ist wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Und wo ist denn, hast du Anne Will gesehen am Sonntag? Wo Christian Lindner, Jens Spahn, Annalena Baerbock da saß und die einzige, Melanie Amann, die Chefredakteurin vom Spiegel, die einzige war, die gesagt hat, ja ey, wie lange wollen sie denn jetzt noch rumlabern? 10 Tage oder was? Wir wissen doch, was passiert. Wir wissen seit fucking 2 Jahren.
Ich hasse die Rhetorik von Christian Lindner.
Alter.
Leider. Das ist leider, wie der das immer versucht, so außer Kraft zu setzen, das nervt mich total. Oh Gott, lass uns über was Schöneres reden, was Trauriges. Für alle jungen Unternehmer, ich gebe euch jetzt mal einen Tipp. Momentan machen sowieso viele Läden dicht. Und mit Schmerzen habe ich gesehen, dass auch ein Asiatisches...
Ich habe mich angetackert.
Du Idiot, warum drückst du auf den Tacker und tackerst dich selber an?
Ich wollte... Warte mal.
Was war das denn? Ich hab's gesehen. Du hast einfach mit dem Daumen auf den Tacker gedrückt.
Ich hab den Daumen. Ich dachte, da wären keine Nadeln mehr drin. Es war leider die letzte. Ja, es ist nicht so tief gewesen. Entschuldigung.
Hast du jetzt rausgenommen?
Ja, ich hab die rausgezogen.
Na, jedenfalls hat der asiatische kleine Laden dich gemacht. Der hat noch Bubble Tea angeboten. Der hat Kokos, Limetten, selbstgemachte Limonaden. Der hatte eine Karte von 50 selbstgemachten Homemade Limonaden. Und der Laden hat jetzt dicht gemacht. Und ich bin vorbeigefahren und meinte jetzt, den machen sie dicht wegen Corona. Und dann sagt er zu mir, nee, der Aufwand war zu groß mit den ganzen Sachen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Tapas Bar, wo ich gerne mal hingegangen bin, auch aus dem gleichen Grund zugemacht hat. Nicht wegen Corona, sondern weil das ist nun mal so. Und jetzt kommt meine Faustregel für alle, die sich selbstständig machen wollen. Läden, die viele kleine Sachen anbieten, halten nie lange durch. Weil du musst immer diese ganzen kleinen Sachen haben. Und wenn er bei der Tapas Bar, musst du darauf angewiesen sein, dass du das alles hast oder das alles selber machst, immer jeden Tag. Und irgendwann ist es so viel. Deswegen funktionieren Läden, die kleine, überschaubare Sachen haben, besser. Aber ausgerechnet Typen wie ich stehen auf Läden, die viel anbieten. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil du bist ein treuer Kunde. Wenn du einen guten Laden gefunden hast, wo ein geiles Sortiment ist, dann gehst du auch nie wieder weg. Wie viele Läden hast du in deinem Leben schon in den Tod begleitet, wo du als letzter Kunde da rausgelaufen bist?
Ganz viele.
Wirklich,
ganz,
ne?
Ganz viele Läden. Und ich sehe es auch mit Schmerz. Und ich bin auch leider da. Man soll der Vergangenheit nicht hinterher weinen, aber es gibt immer noch Läden oder Sachen, die ich immer noch. Ich verweine ja auch immer noch der Esso-Tanke auf der Reeperbahn hinterher, weil ich da einfach so viel Lebenszeit verbracht habe.
Da soll doch eine neue jetzt kommen. Eine neue Tanke soll kommen. Oder ein neuer Penny. Soll da auf die
Rede. Die Tanke ist unersetzlich, die da war. Und genauso ist es jetzt bei Deko Behrendt in Schöneberg. Das war der Dekorationsladen. Ein langer Schlauch, wo ich jedes Jahr einmal, wenn Geburtstag, Kindergeburtstag, irgendwas war, alles eingekauft habe, was ich gebraucht habe. Wo die Verkäufer, wo man die kannte, gibt's auch nicht mehr. So viele Läden, das zerreißt mir das Herz. Wirklich. Ich finde das auch, ich bin ein treuer Kunde. Wer mich als Kunden hat, der hat keinen Freund, aber einen treuen Kunden wenigstens. Ich bin auch nicht, Bäcker, sage ich. Guck mal, ich sag heute nicht der Türke, sondern der Bäcker. Aber jetzt sage ich doch der Türke, weil der mag mich nicht, weil ich immer unfreundlich morgens bin und ich auch nicht. Wir haben noch keine Symbiose gefunden, obwohl ich seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr jetzt jeden Tag bei ihm Kaffee kaufe. Das liegt daran, dass ich morgens nicht auf Menschen zugehen kann und er auch nicht. Und trotzdem bin ich treu genug, obwohl ich auch sagen könnte, ja, es ist ja schöner, wenn du sagst, wenn man mal so einen Smalltalk hält, haben wir bis jetzt noch nicht hingekriegt. Und trotzdem bin ich treu, weil der hat einen teuflisch guten Cappuccino. Der ist so eine richtig gute Maschine. Und mir ist es lieber, wenn das Produkt gut ist, dann muss der Kellner nicht freundlich sein, nur kompetent. Ich muss keinen haben, der mir sagt, was für ein geiler Typ ich bin oder mit mir Smalltalk hält. Wenn es schnell und mundfaul geht, ist auch völlig in Ordnung. Hauptsache, das Produkt ist gut dann in dem Augenblick.
Und auch bitte keine Einzelhandelskonzepte versuchen zu verkaufen an dich oder auch an mich auch nicht. Na, also wenn man versucht, Produkte mit einer Geschichte zu verbinden, habe ich immer keinen Bock auf die Geschichte. Wenn dein Produkt so mittelmäßig ist, dass du da eine Geschichte drumherum erzählen musst, ist vielleicht einfach kein geiles Produkt. Ne, solider Cappuccino aus einer guten Maschine, unersetzlich. Hast du völlig recht. Zurück zum kernigen, knallharten. Sag mal,
kennst du noch eine Retro-Frage? Lift, bevor Lift Apfelschorle war Lift eine ganz normale Limonade.
Ja,
kannst du dich daran noch erinnern? Ne?
Kann ich mich noch daran erinnern, aber war so eine Limonade, die wirklich immer nur die absoluten Kernassis getrunken haben, aber in 1,5 Liter Flaschen.
Aber ich finde, keine Apfelschorle in ganz Europa schmeckt so scheiße wie die Lift Apfelschorle. Das ist die beschissenste Apfelschorle weit und breit. Ich habe die immer, wenn es nichts anderes gibt und man trinkt die, denkt man, ist das eine widerliche Plörre? Das ist die schmeckt weder nach Apfel noch nach Wasser, die schmeckt einfach scheiße. Das ist die wirklich ätzend. Und ich frage mich, und Lift ist doch mal für was anderes angetreten. Warum bieten die das immer noch an? Vor allem Lift in einer Plastikflasche gibt es an jeder Tanke und jeder kauft das nur mit Widerwillen. Und Kinder trinken es nur, weil sie noch keinen Vergleich haben.
Ja, völlig richtig. Man kauft dann, wenn man Lift für kleinere Leute kauft, denkt man so, ja okay, die wissen halt nicht, was anders geht.
Genau, die wissen halt noch nicht, wie eine geile Apfel. Das kann ich, also das ist...
Beziehungsweise, ich muss mal sagen, beim Thema Apfelschorle bin ich absoluter Purist, weil ich kaufe mir einfach mal Bäckers Bester klarer Apfelsaft und eine Kiste Wasser.
Nee, aber naturtrüber Apfelsaftschorle finde ich noch geiler.
Auf gar keinen Fall kriege ich sofort Kopfschmerzen. Allein beim Gedanken daran, dass ich ein Glas naturtrüber Apfelschorle trinke, kriege ich schon Kopfschmerzen. Ich kann keinen naturtrüben Apfelsaft trinken, krieg Kopfschmerzen und mir tun die Zähne weh und ich kann auch nicht einen Äpfel beißen, weil ich habe irgend so einen Gendefekt, weiß ich nicht genau.
Ich war jedenfalls 10 Jahre alt, 1983, mit meinen Eltern in Zell am See in Österreich zum Sommerurlaub. Und das erste Mal habe ich einen gespritzten Apfelsaft getrunken. Und es war für mich ein Gamechanger. Weil vorher gab es das noch nicht. Auch Schorle war da, als so in der Mitte der 80er kam, das überhaupt so erstens. Aber als ich das erste Mal, werde ich nie vergessen, wir saßen draußen in so einem Lokal und ich habe einen gespritzten Apfelsaft getrunken. Und es war einfach, wie geil ist das denn? Und das und ich wünsche mir nochmal, ich wünsche mir nicht nochmal zurück, dass ich 10 Jahre alt bin, aber ich möchte nochmal diese Geschmack, also diese Erstaunen, das würde ich gerne nochmal
vielleicht,
also
vielleicht wird Demenz eines Tages diesen kleinen Gefallen dir dann tun. Ja, dass du jeden Tag dich freust,
wie lecker Sicherheit der, sogar, mit großer Sicherheit.
Wie lecker der Apfelsaft ist. Aber Herr Schulz, haben sich nicht gestern schon gefreut? Ich freue mich jeden Tag aufs Neue. Ja. Ja. Ey Leute, das war Fest und Flauschig.
Ja genau, das war Fest und Flauschig.
In der ersten Dezember-Edition, in der Boomer Cringe-Ausgabe. Nummer 48. Wir wollen es nicht übertreiben, heute nicht zu viel geben. Wir haben uns auch schon ordentlich verplappert. Wenn euch euer Freund in OnlyFans-Account reinquatschen möchte, falls ihr irgendwie euer Freund Schlagersänger ist und der auch irgendwie auf ausgefallenen Sex steht, gerne auch vor Leuten und so. Wenn ihr 19, 21, 22 seid, überlegt nochmal, ob das wirklich der Weg ist, den ihr einschlagen wollt. Jetzt mal völlig ohne jemanden anzusprechen. Mal ganz unverbindlich an alle. Ja. Ich habe übrigens als Schöffe sehr oft als Schöffe bei Prozessen beigewohnt, wo es um Menschenhandel ging und wo dann wirklich auch Leute, die nicht im Schlagerbusiness waren, ihre Freundinnen mit irgendwelchen Versprechungen in diese Welt hier hineingelotst haben. Und es ist offensichtlich nicht so gut geendet, dass es man dann außerhalb des Gerichts das klären konnte. Das waren sehr viele, sehr kaputte Menschen und es sind leider am Ende dann immer die Frauen, die da bei solchen Sachen in die Röhre gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist wirklich...
Lasst den Scheiß
bleiben und wenn euch euer Typ zu sowas bequatschen möchte, schieß ihn einfach ab.
Genau,
also wirklich, lauf so schnell du kannst. Weg. Die Welt steht dir offen, ehrlich, du kannst alles noch machen. Hör auf mit der Scheiße.
Guck nochmal bei deinen Direct Messages, da ist eine von mir bei. Und liebe Leute, wir leben momentan in echt einer komischen Zeit, ne? Und das ist jetzt schon ziemlich lange. Und wir leben man ist nur noch glücklich im Individualismus. Aber ihr alle könnt zusammen glücklich sein, wenn ihr heute Abend oder morgen auch anfangt, meinen Adventskalender zu hören.
Ja.
Jeden Abend vorm Schlafen gehen, eine kleine Geschichte.
Ja, und ihr könnt auch einfach nochmal irgendwie kauft meine Produkte. Ich habe nämlich eine.
Ey, das ist nur ein kleiner Ratgeber. Lass mir das. Ich habe mir viel Mühe gegeben bei den kleinen Geschichten. Manche sind auch nicht so gut, aber manche sind richtig gut.
Ich musste gerade wirklich lachen, als du mir der DM gesagt hast. Ich weiß, dass du ihr wirklich eine DM geschrieben
hast. Ja, habe ich. Habe ich sogar in meine Insta-Story gepackt, das weiß jeder.
Aber sie antworten.
Das haben wir alle nachgemacht.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir mal wieder ein neues, cooles Intro von irgendjemandem geschickt bekommen, aber irgendwie sind alle echt faul. Es kommt nichts an in letzter Zeit. Und deswegen fühle ich mich ermutigt, einfach mal ein bisschen kreativ zu sein und würde mich freuen. Kommt, oder hast du irgendwas
bekommen? Ich habe gerade eins bekommen.
Von wem?
Das sage ich dir nächsten Sonntag.
Oh nee, ist es wieder einfach irgendwie von deinen Indie-Freunden?
Nee.
Jetzt haben wir noch 1 Minute 26 Sekunden hier. Jetzt brauchst du gar nicht mit dem Finger auf mich zeigen. Olli macht hier, das sind jetzt schon so Insider-Talks. Wir müssen das Mikrofon jetzt schnell ausmachen, weil jetzt kommt gleich der interessante Teil. Obwohl, komm, das können wir auch einfach so besprechen. Nee? Okay.
Wir wünschen euch jedenfalls, kommt gut durch die Woche. Hört auf, euch kaputt zu machen. Also von den ganzen negativen Energien.
Ja, das ist auch vergebene Liebesmühe, das macht der Virus sowieso.
Ja, das macht der Virus sowieso. We are all in this together now. Habt eine schöne Restwoche, wir sprechen uns Sonntag oder hören uns Sonntag wieder. Macht's gut, tschüss.
Wäre das nicht geil, wenn es einen griechischen Buchstaben geben würde, der Olli Jan heißen würde. Und nach Omikron. Omikron, Olli Jan. Und dann noch XYZ.
Die letzte Welle.
Bis Sonntag.